Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es ist so, dass unsere inneren Organe ja über den Vagus an unser Gehirn melden, uns geht es so und so. Und ich hatte anfangs schon mal erwähnt auch, dass hier unsere Emotionen auch beeinflusst werden. Also Emotionen, die wir zu einer Gesamtsituation haben, die entstehen daraus, dass wir einerseits von außen wahrnehmen, was ist, aber diese Wahrnehmung ist nicht losgelöst in diesem einen Moment, sondern gleichzeitig kommt aus unserem Gehirn, was wir in Bezug auf diese wahrgenommene Situation in unserer Vergangenheit schon mal gedacht und gespürt haben.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie spüre ich wieder, wer ich bin? Dazu habe ich Frauke Bartei eingeladen. Wer ist Frauke Bartei? Frau Dr. Med Habil Frauke Bartei ist praktizierende Fachärztin und geschäftsführende Gesellschafterin der Gemeinschaftspraxis für Pathologie. Darüber hinaus ist sie Gründerin und Medical Lehrcoach des INHESA-Instituts für Health and Self-Care in Berlin, dem Pionierinstitut für medizinisch fundiertes Coaching. Zu ihren Kunden zählen UnternehmerInnen, Menschen in Führungspositionen und auch Privatpersonen. Heute möchte ich mit ihr über ihr neues Buch sprechen, das erschienen ist im Kösel Verlag. Wieder spüren, wer ich bin. Impulse aus Medizin und Coaching für eine bessere Verbindung mit sich selbst. Zum Buch. Die Ärztin und Coachin Frauke Bartei unterstützt Menschen, die sich wie Statisten in ihrem eigenen Leben fühlen und den Kontakt zu ihrem inneren Selbst verloren haben. Im Mittelpunkt ihres Konzepts steht das Sensorship, die menschliche Fähigkeit, sowohl innere als auch äußere Signale bewusst wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und wer den Paperwings-Podcast kennt, der weiß, dass dieses Thema natürlich hier hervorragend aufgehoben ist. Von daher freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Frauke.
Lieber Danny, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein kann und mich jetzt mit dir unterhalten darf. Danke.
Frauke, was war der Moment in deinem Leben oder in deiner Praxis, in dem dir klar wurde, dieses Buch muss geschrieben werden?
Es war der Moment, wo ich festgestellt habe, dass immer mehr Menschen vor mir sitzen oder auch in unseren Ausbildungen erzählen, dass sie das Gefühl haben, dass sie ein Leben führen, in dem sie nicht mehr vorkommen, in dem sie in äußere Zwänge eingepackt sind und in Verpflichtungen, wo Erwartungen an sie herangetragen werden und sie so das Gefühl haben, sie bedienen nur noch und sind gar nicht mehr sie selber, sie kommen nicht mehr dazu, sich selber zu fragen. Und gleichzeitig auch viele Klienten, die so eine Enttäuschung empfinden, dass sie sich wahnsinnig anstrengen, alles dafür tun, ein gutes Leben zu haben und dann doch immer wieder das ein oder andere Ereignis eintritt, wo das gute Leben torpediert wird. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich bin da gestoßen auf das Panaschi-Modell, auch bekannt unter der Lazy Eight, was sich ja mit sehr viel mit Natur beschäftigt, also eigentlich so das Grundprinzip ja hat, dass die Natur sich erneuert, also irgendwo ist ein Platz, da sind gute Bedingungen, dass Bäume wachsen. Die Bäume wachsen in den Himmel so ungefähr und irgendwann, wenn die Bäume groß sind, haben sie keine guten Bedingungen mehr, sie sterben ab und andere Bäume wachsen. Und das ist das Prinzip der Lazy Eight, also dass immer alles auch im Wandel ist und sich erneuern muss, beziehungsweise auch in etwa neu erfinden muss. Und ich dachte, ja, eigentlich beobachte ich das ja auch bei uns Menschen. Und es ist interessant, das nicht nur auf die Natur und auf die Wirtschaft zu übertragen, sondern auch mal auf unser ganz individuelles Leben. Und was steckt da eigentlich dahinter?
Fangen wir mal direkt noch mit dem Titel an. Wieder spüren, wer ich bin. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff spüren? Wenn man so aus der Coaching-Szene kennt, kennt man das ganz gut, aber ich weiß, so ganz normale, in Anführungsstrichen, Führungskräfte, die einfach nur funktionieren ganz oft im Leben, die können mit dem Begriff vielleicht nicht mehr so viel oder können damit nicht viel anfangen. Was verbirgt sich also hinter diesem Selbstspüren überhaupt?
ja, dieses Selbstspüren bedeutet, wer bin ich eigentlich selbst? Und das fängt an mit so Kleinigkeiten. Was für eine Meinung habe ich eigentlich selber zur Situation, zur Arbeitssituation? Oder ganz große Frage auch, wer möchte ich eigentlich sein in gewissen Situationen, dass man sich das gar nicht mehr fragt, sondern sich nur noch adaptiert an das, was man glaubt, was von einem erwartet wird. In Meetings, in herausfordernden Situationen, in Prozessen, in Arbeitsprozessen, dass man hier wirklich nur noch bedient und wie eine funktioniert, wie eine Maschine so ungefähr, aber selber sich gar nicht mehr so spürt, wie geht's mir denn heute, habe ich irgendwo Schmerzen, habe ich eigentlich Hunger. Oft merken diese Leute ja erst nach Stunden, dass sie eigentlich schon längst mal auf Toilette müssten oder so. Und das ist dieses, ich spüre mich selber nicht mehr. Oder wenn dann wirklich mal ein Moment kommt, wo sie Zeit haben, dass sie dann gar nicht mehr wissen, ja, wie könnte ich die denn jetzt eigentlich füllen, um mich mal wieder glücklich zu fühlen, um mich mit etwas zu beschäftigen, was mich auch interessiert. Und das sind so die Momente, wo die Personen dann merken, ich habe gar keine Verbindung mehr zu mir selber. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mich wirklich ausmacht.
Ich finde das eine ganz spannende Frage, weil also im Prinzip habe ich mich vor gut 6 Jahren ja selber auf dem Weg gemacht, indem ich ja selber erfolgreiche Führungskraft war, mich mit Themen beschäftigt habe, eine scheinbar sehr erfolgreiche Karriere hatte, 2 Assistentinnen, einen Dienstwagen, gutes Gehalt und gleichzeitig habe ich viele Themen runtergedrückt, Gefühle, Erwartungen, Belastungen und so wie du sagst, funktioniert, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt gerade ein Punkt, da geht's nicht mehr. Das heißt, ich habe eigentlich schon ganz viele Warnzeichen überschritten. Ich glaube, oder dein Buch beschäftigt sich ja genau mit dem, was war passiert. Ich habe einfach mich von dem, was eine äußere Erwartung war, eine äußere Erwartungshaltung, was ich gemeint habe, was meine Erwartungshaltung an mich ist oder was vielleicht auch gut für mich ist, was überhaupt nicht mehr in der Stimmigkeit war, um dann zu merken, okay, ich will eigentlich was ganz anderes, was ich in kleinen Momenten erlebt habe. Wie erlebst du so, was hast du so für Beispiele, natürlich dann abstrahiert, bei deinen Klientinnen, wo die merken, irgendwie ist das nicht mehr stimmig, was ich mache und ich spüre mich nicht mehr?
Ja, das ist eine breites Themenfeld, wo die Personen das spüren, dass sie sich nicht mehr spüren. Das ist einerseits im Berufskontext natürlich, dass da die Erwartungen sind, dass die Erwartungen immer höher werden und man noch eine ganze Zeit lang liefern kann und dann kommt man an einen Punkt, wo man sich überhaupt nicht mehr selber wohlfühlt. Also wo man dann auch merkt, man hat gesundheitliche Probleme, Magenschmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit, Sodbrennen, der klassische Bandscheibenvorfall, Migräneanfälle und so weiter. Und dieses sich permanent unmotiviert fühlen, nicht mehr im Flow fühlen, das schon lange nicht mehr, sondern sich eigentlich wahrnehmen als der eigene Sklaventreiber. Man ist der Treiber und das Zugpferd gleichzeitig. Das sind viele Momente, wo Klienten sagen, ich spüre mich selber nicht mehr. Das kann aber auch im privaten Kontext sein, zum Beispiel, dass da sich immer mehr Felder auftun, wo man selber gefordert wird, gerade in dem Thema Kindererziehung, aber auch in dem Thema sich kümmern um eigene Eltern, die immer älter werden. Auch da ist es so, dass man dann so in Erwartung kommt, auch was das übrige soziale Umfeld an einen heranträgt, wo gesagt wird, naja, eigentlich müsste man ja jetzt so und so tun, also das und das tun, das und das umsetzen, na klar, musst du dich um deine Eltern kümmern und zwar so und so, so wird es ja gesellschaftlich erwartet und dass man merkt, ich komme zu gar keinem Zeitfenster mehr, wo ich selber nochmal was für mich tun kann. Oder auch eine dritte Spielwiese ist tatsächlich auch das Thema Beziehungen, ja. Manchmal geraten wir in Beziehungen hinein, wo wir uns dann nach kurzer Zeit gar nicht mehr wirklich so richtig wohlfühlen. Das ist auch ein Coaching-Beispiel aus meinem Buch, wieder spüren, wer ich bin. Da ist es so, dass wir dann am Anfang in der Verliebtheitsphase in eine Beziehung hineingehen und uns wohlfühlen und dann eigentlich immer weiter merken, ja, aber ich komme hier eigentlich nicht mehr vor. Also ich werde gar nicht als die wahrgenommen, die ich bin, sondern ich werde nur dann, im Grunde bekomme ich positive Signale zurück, wenn ich den Erwartungen meines Partners oder Partnerin zum Beispiel auch entspreche. Also auch da ist ein Feld, wo wir nicht nur in unserem Fühlen und Wohlfühlen sind, sondern auch, wo wir hineinrutschen können in eine Erwartungsfalle, und dann im Grunde unser eigenes Denken, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wertvorstellungen verlassen und immer mehr uns adaptieren an das, was von außen an uns herangetragen wird. Und dann nicht mehr die Partnerin oder der Partner sind, der wir vielleicht eigentlich sein möchten.
Du hast eben schon so, ich sage mal, so typische somatische Marker genannt, also so typische körperliche Symptome. Und bei mir war es damals, es war Tinnitus und es waren Magenschmerzen, die dann zeitlich mit ganz konkreten Situationen immer verbunden war, die ich aber versucht habe, ich sage mal, nicht psychologisch anzugehen, sondern körperlich anzugehen oder medikamentös. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige hören, ja, aber das, jetzt habe ich mal Kopfschmerzen, / Migräne, jetzt habe ich vielleicht zu viel gegessen, jetzt habe ich Magenschmerzen. Woran kann man denn, wenn man ins Selbstspüren geht, mal so reingehen und sagen, okay, ist das jetzt psychologisch bedingt oder ist das körperlich bedingt? Also habe ich mir jetzt salopp gesagt überfressen oder wo kommt eigentlich diese körperliche Widerstandsreaktion her?
Ja, das hängt ein bisschen mit dem Zeitfaktor auch zusammen. Also wenn ich am Abend vorher mit Freunden unterwegs war oder ein Geschäftsessen hatte und ich habe da zu viel gegessen oder etwas gegessen, wo ich eigentlich weiß, ich vertrage es nicht oder vielleicht auch das eine oder andere Glas zu viel getrunken habe und ich fühle mich dann am nächsten Tag schlecht, so what? Also das ist vollkommen okay und dann glaube ich, kann man es in Zusammenhang bringen mit dem Abend zuvor. Etwas anderes ist es, wenn mir das permanent passiert, dass egal was ich mache, permanent irgendwie, wie du sagtest, der Tinnitus auftritt oder ich die Rückenschmerzen habe oder vielleicht auch permanent mit Infekten geplagt bin, auch das ist ein häufiges Zeichen. Dann ist das ehrlich gesagt ein Alarmzeichen und da sollten wir drauf reagieren. Denn da gibt es dann einen Mechanismus, der bei uns im Körper stattfindet. Das sind nämlich die chronischen Stressreaktionen. Und da ist es so, beim Stress, wir haben ja zwei Hauptnerven in unserem Körper, die miteinander kommunizieren. Einmal der Nervus Sympathicus, das ist unser Stressnerv. Und dann der Nervus Vagus oder auch Parasympathicus genannt, das ist so unser Entspannungsnerv. Und die sind eigentlich in Kommunikation. Wenn ich in einer Stresssituation mich befinde, dann wird unser Sympathikus aktiviert und aktiviert auch alle unsere Organe in Fluchtmodus oder Stressmodus oder Anspannungsmodus. Grundsätzlich ist es überhaupt nicht schlimm. Unser Körper verkraftet das. Der braucht auch ein bisschen Stress, sagen wir mal. Das dient auch der Motivation. Und der Nervus Vagus ist eigentlich derjenige, der bei uns im Bauchraum entsteht und an unser Gehirn zurückmeldet, wir sind gestresst oder wir sind entspannt. Also der sagt unserem Gehirn, wie der Zustand unserer Organe ist und beeinflusst auch damit mit dieser Rückmeldung unser emotionales Zentrum, unsere Wahrnehmung, unsere Denkweise. Wir brauchen, um in einem guten Zustand zu sein, die Kommunikation von beiden. Sowohl des Sympathikus, der uns im Grunde jeweils adaptiert an die Situation, die wir erleben. Der wird nämlich durch unsere äußere Wahrnehmung gesteuert. Aber auch die Kommunikation des Nervus Vagus, der zurückmeldet. Und das ist so ein Kreislauf, der miteinander kommuniziert. Sind wir in einer permanenten Stresssituation, wo dann solche körperlichen Symptome auch dann letztendlich daraus entstehen, dann ist es so, dass nur noch der Sympathikus spricht und der Nervus Vagus überhaupt nicht mehr. Und die Folge ist, dass nur noch die Kommunikation in eine Richtung erfolgt, nämlich von unserem Kopf, von unserer Wahrnehmung an unsere Organe. Und jeder von uns hat irgendwo so seine schwächste Stelle. Und diese schwächste Stelle, die meldet sich dann als erstes und gibt Signale ab, weil der Vagus kann nicht mehr reden. Und was hat der Körper noch für eine Möglichkeit? Er kann jetzt nur noch mit Schmerzen oder mit Dysfunktion im Grunde reagieren und sagen, hallo, hallo, mir geht's jetzt wirklich nicht mehr gut. Und und wenn sowas ist, dann ist es wirklich der Moment, wo wir ja wachsam sein sollten und sagen, uns mal wirklich rausnehmen sollten und sagen sollten, okay, ich glaube, ich muss jetzt hier mal überlegen, was für eine Lebenssituation ich eigentlich bin.
Jetzt ist ja das Spannende, dass es ja Erwartungsbilder gibt, einmal natürlich so wirklich Gesellschaft, Vorgesetzte, Familie, Freunde, Umfeld und auch das eigene Erwartungsmanagement. Und jetzt sind wir ständig so, geh raus aus deiner Komfortzone, wachse, entwickle dich, werd widerstandsfähiger, mach dies, mach das, optimiere dich selbst. Wann weiß ich denn, wann ist denn das Verlassen der Komfortzone gut und wann bin ich eigentlich nur noch in einer Stresszone, wo ich gar nicht mehr wachse, wo ich mich gar nicht mehr erhole? Das heißt, wie kann ich ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel out of the comfort zone ist eigentlich gut für mich Und wann ist es eigentlich zu viel und ich bin eigentlich auf einem Weg der ja, Pathogenese, eigentlich der Krankwerdung und nicht der Gesundwerdung?
Ja. Ja, das hängt viel auch mit unserem Motivationsempfinden zusammen. Also solange ich noch Motivation finde, also oder sagen wir so, es gibt ja Situationen, da haben wir ein Projekt beruflich oder so, wir stehen da voll dahinter, wir sind hochmotiviert. Dann gibt es auch Phasen, da schlafen wir weniger, wir sind nur noch mit dem Kopf in dem Projekt drin, aber wir fühlen uns wohl, weil da merken wir auch, wir können unsere Fähigkeiten einsetzen, da kommen wir so wirklich in den Flow, den wir eben ja schon mal auch erwähnt hatten. Und da ist es so, da ist das okay, da haben wir auch Stresssituationen, da reagiert unser Körper auch, aber nicht in der Art und Weise, wenn es chronischer Stress wird. Und der hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr unsere richtige Motivation haben. Dass die nicht mehr intrinsisch, wir sind nicht mehr intrinsisch motiviert, sondern wir laufen dann im Grunde den äußeren Erwartungen hinterher und versuchen uns durch die Situation im Grunde da durchzupeitschen. Und das ist ein enormer Unterschied. Das macht auch etwas mit unseren Emotionen. Bei dem einen, bei dem ersteren, da sind wir in einem guten Kanal, da sind wir auch in guter Kommunikation mit unserem Umfeld. Und da haben wir einfach Lust. Ja, und sind auch der Überzeugung, wir können das und wir sehen in dem Ganzen auch einen Sinn, dass wir uns da motivieren. Bei dem anderen, bei dem Letzteren, wo wir wie die Getriebenen sind, da ist es so, da rutschen unsere Emotionen ab, da kommen wir dann gerne auch in Depressionen oder in ein Burnout-Syndrom oder sind niedergeschlagen, haben auch eine verquere Wahrnehmung. Also unsere Wahrnehmung ist nicht mehr offen in Bezug auf das, was wirklich ist, sondern wir interpretieren das, was wir sehen und was wir wahrnehmen, in einem ganz bestimmten emotionalen Kanal und rutschen deswegen auch in so eine, ja, oft auch Hilflosigkeit oder Demotivierung hinein. Und mit der Sinnfrage haben wir uns dann sowieso nicht mehr. Also wir tun uns ganz schwer, dann noch in diesem Zeitpunkt für uns selber eine Sinnhaftigkeit zu finden in dem, was wir tun. Und das ist demotivierend und das nimmt uns dann im Grunde raus aus dem Ganzen. Das Ganze wird schwer und ja, zäh und belastet uns.
Ja, also das kann ich ja einfach so schön spiegeln, weil ich gerade so ein ähnliches Projekt habe, wo gerade viel Erwartung ist, wo ich viel reingeben muss, wo ich aber kaum noch ein inneres Commitment zu dem Projekt habe und wo ich merke, okay, allein schon den Rechner aufzuklappen, da ist mein ganzes muskuläres System schon im Widerstand, der will das gar nicht aufklappen. Und wenn ich nur im Gedanken setze, ach, du willst eigentlich deinen Roman schreiben, und ich klappe, plötzlich springt der Laptop wie von alleine auf, das Programm geht von alleine auf und ich schreibe und ich kann 3-4 Stunden wie in einem Flow schreiben, obwohl ich ja eben eine komplette Arbeitsverweigerung noch habe. Das heißt, ich habe wirklich so innere Blockaden zu bestimmten Aufgaben und andere gehen wie von der Hand. Das heißt, es ist keine wirkliche Erschöpfung, sondern es ist ein innerer Widerstand, eine eigene Motivation, die nicht mehr da ist. Und dann ist es wie ja, Steine, wie Sisyphos hochschleppen und ich will eigentlich nicht mehr und ich kann nicht mehr.
Genau.
Du hast in deinem Buch auch das Inhesa Selbstregulationsmodell. Und ich bin ja immer ein Freund von Visualisierungen. Vielleicht, da sehen wir 3 Kreise. Wir sehen einen dunkelgrauen Kreis Real Self Mode, dann umringt ein weiterer Ring das Drama Self Mode und außerhalb ein schwarzer Kreis der Observer Self. Kannst du so ein bisschen das Modell beschreiben und was das aussagt?
Ja, gerne. Ich spreche immer vom Spiegelei in der Pfanne, weil ich finde, das kann jeder sich gut vorstellen. Halt in der Mitte das Ei gelb. Das steht dafür, dass wir wirklich einig sind mit uns. Wir sind verbunden mit uns. Wir fühlen uns stimmig. Wir sind in einem schon in unserer Komfortzone, aber wir leben unsere Werte. Unsere Motivation ist dafür das, was wir tun. Das stimmt alles. Dann kommt im Grunde das Eiweiß, was drumherum ist beim Spiegelei. Da sind wir im Drama-Self und da kann man sich wirklich jegliche Art von Drama auch vorstellen, wie wir es aus Film oder sonstigem kennen. Entweder wir sind dann, fühlen uns total hilflos und Situationen ausgesetzt oder merken so, wir gehen auch so in einen Widerstand, wir sind trotzig, so wie du eben das erzähltest mit, wenn ich einen Roman schreibe versus ich mache das andere Projekt. Also da merken wir so einen Widerstand, wir sind trotzig. Oder wir rutschen halt auch in so Situationen hinein, wo wir uns selber treiben, wo wir unheimlich streng mit uns sind. Oder aber in so eine Überfürsorglichkeit hineinrutschen. Das kann ja auch passieren, dass wir denken, ah, nur ich kann die Sachen erledigen und ich nehme meinen ganzen Mitarbeitern die Aufgaben ab. Das sind so die verschiedenen Facetten von Drama Self. Also alles, was so ein bisschen schräg ist und uns nicht in ein Wohlbefinden fühlen lässt. Und dann gibt's noch das Observer Self. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, die Tomate, die ich noch zum Spiegelei mit in die Pfanne hineinlege. Die liegt außerhalb dieses Spiegeleis. Und was ist damit gemeint? Dieser Observer Self Mode, der hilft uns, aus der Situation mal herauszunehmen. Ich beschreibe es auch gerne wie in die eigene Drohne hineinklettern und mal mich über die Situation hinaus katapultieren und mal von oben auf die Situation schauen, um mich selber dann auch nochmal zu fragen, ja, wenn ich mich selbst ernst nehme als die Person, die ich eigentlich bin, wie schaue ich dann eigentlich auf die Situation und bin ich da so ausgeliefert oder muss ich da in den Trotz gehen oder gibt es noch Fähigkeiten, die mir helfen, die Gesamtsituation vielleicht für mich angenehmer zu machen? Oder steht es vielleicht sogar an, mich von gewissen Situationen oder auch Verbindungen zu lösen oder zu modellieren? Also sprich, aus der Vogelperspektive oder Drohnenperspektive haben wir immer noch mal eine andere Möglichkeit, auf Situationen zu schauen, weil wir uns emotional da rausnehmen, weil wir nicht mehr so eng verhaftet mit der Situation sind. Und die hilft uns dann wieder, uns selber zu regulieren und auch den Blick zu öffnen für Möglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten, Optionen, die sich vielleicht in der Situation ergeben. Und das ist unheimlich wertvoll und wir stellen in unserer Arbeit immer wieder fest, wie dieses Modell, auch dieses in die Drohne klettern, gedanklich sich von Situationen distanzieren und sich selber in dem Moment mal wirklich ernst nehmen und auch zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was habe ich denn schon alles in meinem Leben geschafft. Wenn wir in diesen Zustand kommen, dass es uns unheimlich hilft, neue Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise wieder in unser Real Self hineinzukommen und aus diesem Modus wieder heraus unser Leben gestalten zu können.
Okay, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen für eine andere konkrete Situation. Bei dem anderen Thema weiß ich, okay, das macht gerade keinen Spaß und es bringt kein Geld. Das heißt, es ist gerade nicht sinnvoll für mich. Aber ich habe noch ein anderes Thema, das ist meine Buchhaltung, die ich auch machen muss. Das ist nur für mich, da gibt es eigentlich keinen anderen Erwartungsdruck, aber vielleicht aus meiner Frau, dass ich Geld nach Hause mitbringe oder was beisteuere. Aber ansonsten ist das sehr selbstreguliert. Das heißt, ich habe aber trotzdem einen Widerstand. Wenn wir jetzt dein Modell in die Anwendung bringen würden, wie kann ich dann jetzt im Selbstcoaching meinen Widerstand gegen meine eigene Buchhaltungsführung oder auflösen?
Ja, ich kann mich zum Beispiel fragen, welche Fähigkeiten habe ich, um das jetzt konkret auch anzugehen? Ja, also welche Möglichkeiten habe ich? Ich kann mich auch fragen, okay, wie kann ich die Gesamtsituation für mich ein bisschen schöner machen? Also kann ich mir gute Rahmenbedingungen schaffen? Ich kann mich aber auch fragen, gibt es eigentlich vielleicht jemanden, der mich da drin unterstützen könnte? Ist es vielleicht sinnvoller, das Ganze abzugeben? Zum Beispiel jetzt als eine Möglichkeit. Mir dafür wieder Freiraum zu schaffen, also einfach zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Fähigkeiten kann ich einsetzen und wer kann mich vielleicht in meinem Vorhaben auch unterstützen. Und wenn ich mir diese Fragen schon stelle, dann ist das schon mal ein sehr großer Wert und das kann es mir erleichtern. Und ich kann mir natürlich auch die übergeordnete Frage stellen, was macht es für einen Sinn eigentlich in meinem Leben, mich dem Thema Buchhaltung zu stellen? Und spätestens da wird dann oft sein, ja, okay, wenn ich hier meine Buchhaltung mache, das sind jetzt vielleicht 2-3 Stunden, die ich dadurch muss ich das Thema, aber erstens habe ich hinterher frei, dann ist es auch wieder für einen Monat erledigt vielleicht. Ja, es macht halt einfach Sinn, weil das auch ein Teil des Geldes ist, was ich verdiene. Ja, ohne Buchhaltung habe ich letztendlich kein Geld verdient, beziehungsweise es wird mir alles wieder abgenommen. Von daher, also es hat auch einen Sinn. Aber was ich interessant finde bei dem Thema ist, dieses sich fragen, was für einen Sinn macht das in meinem Leben? Das ist schon eine wertvolle Frage, weil es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass wir Westeuropäer uns gar nicht so häufig fragen, wann hat etwas Sinn in meinem Leben oder was für einen Sinn macht es, dass mich dem und jenem zu stellen. Und 95% stellen sich diese Frage nicht. Und das fand ich mal sehr beeindruckend, weil auch Studien sagen, wenn wir eine Sinnhaftigkeit in dem erkennen, was wir tun, dann sind wir wesentlich motivierter und es fällt uns wesentlich leichter.
Ja, also wären wir quasi so bei Viktor Frankl oder Aaron Antonovsky, Salutogenese-Modell, Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit, Handbarkeit. Genau, also ich glaube, das ist, ist ein guter Zugang. Und ich habe gemerkt, als du die Fragen formuliert hast, allein schon, welche Fähigkeiten habe ich, das zu machen, musste ich leider zugeben, ich habe leider alle die Fähigkeiten, weil die Technologie, die Software einfach schon so gut ist, dass es einfach nur, ich muss nur ein bisschen tippern und schon funktioniert das. Und das hat sich aber auch gleichzeitig gleich viel leichter angefühlt und es haben sich die inneren Widerstände schon ein bisschen abgebaut.
Ja, schön.
Wenn wir so ein bisschen auf das Kernstück meiner Meinung nach von deinem Buch mitkommen, wenn es um das Censorship geht, dann bringst du vier Worte rein, die vielleicht nicht jedem bekannt und zugänglich sind, nämlich Empathie, Exterozeption und Interozeption. Hui, was sind denn das für Worte und was hat das mit Censorship zu tun?
Ja, ich finde es ein spannendes Thema. Fange ich mal an bei Empathie. Also diese vier Faktoren spielen alle zusammen und zahlen letztendlich auf unser Befinden und unser Gefühl zu uns selbst ein. Und ich fange gerne mal an mit Empathie. Das ist ja, glaube ich, vielen bekannt. Das ist so, dass sich einfühlen können in mein Gegenüber, einmal auf emotionaler Ebene, aber auch auf kognitiver Ebene, also zu verstehen, was bei dem anderen passiert. Also hat er zum Beispiel seine Geldbörse verloren, dann kann ich nachempfinden, dass er sich vielleicht ärgert und kann auch kognitiv nachempfinden, dass die Person mein Gegenüber jetzt in einer schwierigen Situation ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Mitleid empfinde, sondern einfach nur, dass ich die Situation emotional und kognitiv einordnen kann. Das Gegenstück ist die Empathie. Das ist das Gleiche für uns selber, dass wir für unsere Reaktionen und dem, wo wir uns herausgefordert fühlen, auch ein Gefühl entwickeln können. Also, dass wir zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas, meinetwegen, wir wollen mit dem Auto zur Arbeit fahren und das Auto startet nicht, dass wir uns da vielleicht zuerst mal aufregen und so, dass wir dann aber nicht hingehen und uns darüber aufregen, dass wir uns aufregen, also nicht anfangen, das zu bewerten, sondern sagen, ja, okay, ich reg mich jetzt darüber auf. Aber die Situation ist so, dass wir uns dann auch wieder schnell regulieren können und sagen können, okay, welche Fähigkeiten kann ich jetzt einsetzen? Und so, also da gut sich in uns verorten können. Und das Wichtige ist, dass wir bewertungsfrei mit uns umgehen und da nicht so in die Trotzhaltung kommen oder in so eine strenge Haltung uns selbst gegenüber. Dann Exterozeption ist alles das, was wir von außen wahrnehmen über unsere Sinne, weil auch das beeinflusst uns, ob wir irgendwo in der Natur sind und zum Beispiel da den Duft des Waldes oder auch die Stille genießen oder zum Beispiel in der Stadt sind und da den Straßenverkehr wahrnehmen. Das beeinflusst uns und das ist etwas, was es gilt, sich auch bewusst zu machen. Wie reagiere ich auf das? Und die Interozeption ist im Grunde der Faktor, dass wir wahrnehmen, wie geht es uns innerlich? Und da sind wir wieder beim Nervus vagus, beziehungsweise bei der Darm-Hirn-Verbindung. Es ist so, dass unsere inneren Organe ja über den Vagus an unser Gehirn melden, uns geht es so und so. Und ich hatte anfangs schon mal erwähnt auch, dass hier unsere Emotionen auch beeinflusst werden. Also Emotionen, die wir zu einer Gesamtsituation haben, die entstehen daraus, dass wir einerseits von außen wahrnehmen, was ist, aber diese Wahrnehmung ist nicht losgelöst in diesem einen Moment, sondern gleichzeitig kommt aus unserem Gehirn, was wir in Bezug auf diese wahrgenommene Situation in unserer Vergangenheit schon mal gedacht und gespürt haben, plus, dass wir wahrnehmen, im gleichen Moment, was und wie unser Körper darauf reagiert, also die Interozeption. Und diese Gemengelage beeinflusst im Grunde unsere Wahrnehmung und unsere Emotion zu dieser Situation. Und unsere Interozeption hängt auch sehr viel mit unserem Mikrobiom zusammen, also der Zusammensetzung unserer Bakterien und Viren in unserem Darm. Und da ist es wirklich sehr beeindruckend, wie wir durch eine gesunde Ernährungsweise und gesunde Lebensweise unser Mikrobiom beeinflussen können und wie das dann auch unsere Emotionen wirklich verändert. Also es gibt verschiedenste Studien, könnte ich jetzt zitieren, aber ich möchte eine zitieren. Da hat man zum Beispiel geborene Mäuse genommen und hat die geteilt in zwei Gruppen. Hat gleiche Ernährung bekommen und die einen hat man traumatisiert und dann hat man wirklich festgestellt, dass durch diese Stressreaktion, die diese Tiere permanent ausgesetzt waren, dass sich dadurch ihr Mikrobiom verändert hat und dadurch auch ihr Verhalten. Und als man dann die Bakterien wieder zugesetzt hat, ihnen in der Nahrung zugesetzt hat, die im Grunde durch die Stressreaktion abgetötet worden waren, da hat man gemerkt, dass sie ihr Verhalten tatsächlich ändern und in ein ganz normales Verhaltensmuster hineinkamen. Sprich, wenn wir gute Ernährung zu uns führen und gute Rahmenbedingungen schaffen, dann beeinflusst das auch tatsächlich sehr positiv unsere Emotionen und umgekehrt.
Also ohne jetzt einen Ernährungspodcast draus zu machen, aber trotzdem ein bisschen ein Bild zu geben, was ist gute und was ist schlechte Ernährung? Also was braucht mein Körper, damit es mir dann besser geht und was wäre schlechte Ernährung? Ich weiß, das füllt ganze Studiengänge,
aber... Also ganz grob gesagt, ja, also aber da möchte ich gar nicht drauf hinaus, sondern man kann es wirklich sehr basal sagen, es gibt immer wieder diese Ernährungspyramide, die ja auch sagt, eigentlich mediterrane Ernährung ist die beste Ernährung für uns, also viel frisches Obst, viel frisches Gemüse, wenig Zucker und so. Das ist aber nicht nur alleine, wenig Fleisch, ab und zu Fisch, so, das ist so dieses, wir kennen das eigentlich alle, wenig Fertigprodukte. Das zahlt alles auf ein gutes Mikrobiom ein. Aber die anderen Rahmenbedingungen zahlen auch darauf ein. Also in welchen Beziehungen wir leben, gute Beziehungen zu führen, zahlt auf unser gutes Mikrobiom ein. Uns zu bewegen, regelmäßig Bewegung, zahlt auf unser Mikrobiom ein. Auch ein regelmäßiger guter Schlaf zahlt auf unser Mikrobiom ein. Also es ist so multifaktoriell. Eigentlich gilt es unterm Strich, sich selber ernst nehmen und wirklich gute Rahmenbedingungen und Lebensbedingungen für sich schaffen. So kann man es eigentlich gut zusammenfassen, ohne jetzt zu sagen, ist dieses, jenes, welches, das bin ich nicht. Vor allem bin ich auch immer dafür zu berücksichtigen, es darf auch der Genuss sein. Also es ist nicht immer nur dieses Gemüse, Obst und so, sondern auch ab und an etwas richtig zu genießen, auch wenn man weiß, es zahlt jetzt nicht unbedingt in direkter Kette auf mein gutes Mikrobiom ein. Aber dadurch, dass ich es genieße und gute Emotionen dabei habe, auch das zahlt dann letztendlich gut auf mich ein.
Ja, für von mir quasi so nur so ein bisschen der Impuls, wenn es einem auch schlecht geht, genau was du sagst, sind so diese Mikromaßnahmen, dass ich sage, ach, jetzt hier, wenn ich nach dem schönen Podcast dann doch die Buchhaltung machen muss, gönn dir kurz eine Pause, mach dir einen leckeren Kaffee, mach dir ein bisschen frisches Obst dazu. Das heißt, ich verändere die Rahmenbedingungen, gehen so ein bisschen auf die Sensorik-Gustatorik. Das heißt, das verändert ja schon ganz viel in meinem Wohlbefinden und dann habe ich sowas wie ein kleines Goodie gehabt, um dann reinzugehen. Es klingt oft selbstverständlich, aber wenn wir in so dem Hamsterrad des Stresses sind und jetzt muss ich noch Buchhaltung machen, jetzt muss ich noch das machen, dann gönne ich ja auch gar keine Regeneration oder auch mal was. Man gönnt sich selbst nicht, man kasteilt sich eigentlich manchmal selbst, wo man mit kleinen Belohnungseffekten oder einfach Sachen, die gut für einen sind, das helfen können oder einfach mal kurz auf die Terrasse gehen, frische Luft schnappen und ein bisschen den schmelzenden Schnee genießen.
Genau. Ja, aber da muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. Also es ist nicht so, dass wenn wir dann plötzlich mal irgendwie eine Unterbrechung haben und so und uns das wie selbstverständlich einfällt, sondern da gilt es auch schon, da bist du eigentlich schon vorbereitet, wenn du weißt, jetzt eine frische Tasse Kaffee, dass du auch weißt, mit oder ohne Milch und was für eine Milch oder auch ein Schälchen Obst oder so, dann weißt du ja schon, das und das tut mir gut, so und so kann ich mich gut verwöhnen. Das gilt es wirklich auch vorzubereiten und gedanklich mal durchzustellen, was tut mir eigentlich alles gut, worüber würde ich mich freuen. Viele wissen das dann in dem Moment nämlich nicht mehr.
Ja, sehr schön. Du hast es am Anfang schon mal gesagt, das Modell war mir tatsächlich komplett unvertraut, nämlich diese Lazy Eight. Und du hast auch ein sehr schönes Modell, wo ich mich vor allem auf deine Beschreibung freue, weil es, glaube ich, gar nicht so leicht in einem Podcast die visuelle Darstellung zu erklären. Was verbirgt sich hinter dieser Lazy Eight?
Ja, ich möchte es vielleicht direkt erklären, wenn ich es aufs Leben, auf unser Leben übertrage, weil das ist, ich habe das zusammengestellt, einerseits aus der Naturwissenschaft und andererseits auch aus der Philosophie, weil da auch diese Beobachtungen gemacht wurden. Also fangen wir an. Wir haben eine Lebenssituation, wir fangen zum Beispiel einen neuen Job an. Und da ist es so, wir freuen uns auf den Job, wir lernen neue Kollegen kennen, wir bekommen neue Aufgaben, fühlen uns da drin wohl, arbeiten uns ein. und alles ist im Grunde prima und passt zu uns. Das ist so die Phase der Anhaftung. Also wir identifizieren uns mit dem Job, wir identifizieren uns mit unseren Kollegen, mit der Führungskraft, sind vielleicht selber Führungskraft. So, dann geht alles so seinen Laufen. Das kennen wir auch alle aus unserem Leben. Es läuft und läuft und läuft. Und irgendwann kommt irgendwie von hinten oder ganz plötzlich kommen wir in so einen Moment, wo wir sagen, da passt doch was nicht mehr. Da stört mich was. Ja, da ist irgendwas, irgendwie ein Kollege oder wie die Führungskraft mit mir umgeht oder ja, die Geschäftsführung und so weiter. Und das ist so der Moment, wo wir vom Anpassen, von der Anhaftung ins Versanden kommen, beziehungsweise während des Versandens, wo also alles so an seinem Platz ist, wo alles läuft, dann plötzlich in einen Moment des Widerstands kommen, wo wir irritiert sind. Und da merken wir auch, wir kommen jetzt in richtigen Widerstand, auch emotional, weil wir eigentlich keine Lust darauf haben, dass hier jetzt etwas ist, was stört. Es hätte doch einfach alles so schön weiterlaufen können. Und wir wissen aber auch, es hat keinen Sinn, hier wegzugucken. Es ist einfach da, was stört. Und jetzt sind wir im Grunde bei der Lazy Eight am Mittelpunkt einer Acht. Also da, wo es eng wird, wo die Engstelle ist und wo wir entweder sagen können, okay, wir ignorieren das trotzdem und machen das Alte weiter, dann sind wir im Grunde in der alten Schlaufe der Acht. Oder wir sagen, okay, ich nehme mich jetzt hier ernst, hier ist irgendwas, was mich stört und ich schaue mal hin, was ist das denn und was für Möglichkeiten habe ich. Und wenn wir diesen Satz wagen, der ist nicht einfach, der macht Angst, der fordert uns heraus. Aber wenn wir diesen Satz wagen, dann betreten wir im Grunde die andere Schlaufe der Acht, nämlich die Schlaufe, wo wir uns neu auch entdecken können. Und da gehören gewisse Schritte dazu. Da ist es einerseits das Loslassen, denn wir wissen, wir werden irgendwie eine Veränderung einleiten müssen. Das muss nicht immer die große Veränderung sein. Es kann auch eine kleine Veränderung sein. Wir müssen nicht immer direkt den ganzen Job hinschmeißen, sondern wir können auch vielleicht die Position ändern oder ein Gespräch führen oder so weiter. Und das setzt aber auch voraus, dass wir eine Möglichkeit sehen, mit unseren Fähigkeiten ins Handeln zu kommen. Also, dass wir motiviert sind, einerseits etwas zu verändern, weil wir denken, ein anderes Leben oder eine Veränderung bringt uns wieder in einen guten Zustand und auch glauben oder vielleicht auch aus der Erfahrung heraus wissen, wir haben Fähigkeiten, solche Widerstände und solche Situationen zu verändern. Und letztendlich, wenn wir das gemacht haben und vielleicht auch uns geöffnet haben für neue Möglichkeiten, die uns begegnen, also eine Art Kreativität auch zuzulassen, dann entdecken wir plötzlich, dass wir eine Situation gemeistert haben, für uns neu definiert haben, neu gestaltet haben. Und das macht natürlich wahnsinnig viel mit unserer Selbstwirksamkeit, mit unserem eigenen Gefühl für uns selbst und auch unserem Zutrauen zu uns selbst, dass wir sagen, okay, ich habe ja hier, es dürfen Widerstände kommen, ich darf Momente der Irritation erleben. Und das sind für mich aber Weckrufe, wo ich sage, ja, ich möchte hier was verändern und ich habe auch sicherlich die Fähigkeit oder die Möglichkeiten, etwas zu ändern.
Und jetzt finde ich ganz spannend, also ich habe gerade ich mache einmal im Quartal jetzt so ein Seminar, finde deine innere Mitte, so ein Wochenende, Menschen und dann, ihr habt hier ein praktisches Modell, das ist quasi die Inhesa-Map, gibt's ja in Variationen, ich habe eine ähnliche Variation und gleichzeitig, ich lese es einfach mal vor, also es sind so wieder eine Kernbubble und dann sind so wie fünf Blüten ringsrum, das eine ist Körper, das andere ist mental-emotional, dann gibt es sowas wie Rahmenbedingungen, Individuation, wo zum Beispiel auch der Beruf zugehört und Beziehungen. Ich habe das so mit in unserem Buch New Work und Resilienz mit den vier Feldern der Resilienz. Es gibt Oliver Rees Profile. Es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle. Und ich merke, wenn ich das aufzeige und ich schaue mir mein Publikum an, dann merke ich, okay, ich lese ein Wort vor und dann sehe ich schon eine Energie bei einem bestimmten Feld. Das heißt, manche sind mit ihrer Beziehung okay, die gehen überhaupt nicht drauf. Der andere merkt bei Körper, oh, jetzt tut die Schulter wieder weh. Bei Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, da wird dem anderen schon fast übel. Das heißt, ich geh nur in so ein Feld rein und bei jedem unterschiedlich flackert etwas auf. Wenn wir jetzt dein Modell mit der Lazy Eight wieder nehmen, kann ich quasi diese Lazy Eight auch auf unterschiedliche Bereiche übertragen oder wie hängen die zusammen?
Absolut. Also wir sind nicht in allen Bereichen unseres Lebens in derselben Stufe der Lazy Eight. Es kann sein, dass unsere Beziehung ganz gut läuft. Da sind wir da in der Stufe der Anpassung und alles ist prima und läuft gut. Gleichzeitig sind wir aber zum Beispiel im Beruf gerade im Moment im Zustand des Widerstandes. Und dann vielleicht in Bezug auf unsere Rahmenbedingungen, da wo wir wohnen oder so wie die übrige Familie ist, vielleicht ist da schon, sind wir in einem Prozess, wo wir vielleicht schon ins Handeln gekommen sind. Also unsere Fähigkeiten einsetzen oder uns überlegen, wie wir Situationen für uns gut lösen können. Das heißt, wir sind auf allen Platten unseres Lebens oft in unterschiedlichen Stadien der Leseed bewegen wir uns da. Aber die sind halt auch immer alle im Wandel. Wenn ich dann vielleicht meine berufliche Situation irgendwann ganz gut für mich gelöst habe, merke ich plötzlich, dass meine Beziehung schon gar nicht mehr so in der Anpassung ist, sondern dass die sich irgendwo anders hin bewegt hat. Das heißt, da ist immer irgendetwas im Wandel und da gilt es ganz wachsam auch zu sein oder sensitiv für sich selber auch immer wieder zu gucken, was ist wo, wo ist es noch im grünen Bereich oder wo darf es noch in der alten Acht bleiben und wo muss ich mich oder möchte ich mich in die neue Schlaufe der Lazy Eight hineinbewegen. Also das ist eine Mixtur und es ist aber wahnsinnig interessant, sich damit zu beschäftigen und das zu reflektieren.
Ja, also das ist so ein bisschen auch der Impuls vielleicht an die Zuhörerinnen. Denn was ich immer merke, das heißt, es kommt jemand mit einem Anliegen zu mir als Coach und da gibt's ein Anliegen. So, und dann denke ich, okay, dann bearbeiten wir das und 2-3 Wochen später sehen wir das. Und dann frage ich, wie bist du denn damit vorangekommen? Ja, alles gut, Danny, lass uns mal hier reinschauen, bitte. Ich habe ein ganz anderes Thema. Und dann hat man ein halbes Jahr Coaching-Prozess und man hat eigentlich 5 unterschiedliche Coaching-Themen dann bearbeitet und nicht, weil es die Person so ein ADHS-Frettchen ist, was immer keinen Fokus halten kann, sondern weil das Leben wandelt sich und die Schwerpunkte ändern sich. Und aber der bewusste Umgang damit, dieses Draufschauen und nicht das Wegdrücken, nicht das Betäuben, nicht das, ich habe was, ich mache jetzt schnell mein Binge-Watching an, ich nehme die Flasche Bier oder dieses Wegwenden eigentlich davon. Das ist halt überhaupt nicht hilfreich, weil dann kumuliert sich der Rucksack dessen, was man tragen muss und das zieht einen halt irgendwann auf die Knie.
Ja, absolut.
Wenn ich mich gerade völlig überfordert fühle, welche Frage sollte ich mir zuerst stellen?
Wenn ich mich absolut überfordert fühle, dann empfehle ich, mich emotional und kognitiv mal aus der Situation rauszunehmen, vielleicht sogar auch räumlich von der Situation zu distanzieren, also wirklich in den Observer-Self zu gehen oder in den Observer-Self-Mode und mich dann zu fragen, okay, wenn ich mich ernst nehme, wie schaue ich da jetzt auf mein Leben und war ich vielleicht tatsächlich schon mal in so einer Situation und was hat mir damals vielleicht geholfen, aus dieser Situation herauszukommen. Also ich glaube, dann ist wirklich angesagt, mal ein Rhythmuswechsel, dass ich mich wirklich rausnehme und mal davon distanziere und nicht einfach weiter in dem Rhythmus bleibe.
Mhm. Du beschreibst in deinem Buch auch die Ambivalenz von Freiheit. Warum ist Autonomie oft komplexer, als wir denken?
Autonomie und Freiheit versus Verbundenheit, das ist so die große Überschrift und das ist so ein Thema, was wir ein Leben lang immer für uns entscheiden müssen, weil das sind so zwei Grundbedürfnisse. Einerseits möchten wir uns verbunden fühlen mit Menschen natürlich. Wir mögen es, wenn wir Gruppen haben, die die gleichen Werte vertreten, die gleichen Ansichten. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch merken, dass jeder von uns so eine eigene Entwicklung hat und plötzlich stellen wir an uns fest, ja, viele der Werte stimmen vielleicht noch, aber der ein oder andere vielleicht nicht. Und in Bezug darauf möchte ich mein eigenes Leben oder meine eigene Wertvorstellung auch leben. In dem Moment, wo wir uns dann im Grunde lösen, entsteht ja ein freier Raum. Und dieser freie Raum will gefüllt werden. Also gerade bei Jugendlichen, finde ich, kann man das so schön beobachten. Die wollen sich dann vom Elternhaus lösen, von der Lebensweise, so alles so irgendwie anders machen. Aber das ist eine enorme Herausforderung, dann das eigene Leben zu finden, für sich selber zu entscheiden, was mache ich jetzt? Ich nehme auch oft gerne das Bild der Krake, die halt so viele Arme ja hat und sich irgendwo dran festsaugt, meinetwegen an einer Scheibe. Und dann ist es so, in dem Moment, wo wir sagen, ja, wir möchten mehr Freiheit, lösen wir einen Arm und wissen aber trotzdem, dass wir den Arm ja wieder irgendwo hinsetzen müssen, um unsere Stabilität auch wieder beibehalten zu können. Und dann ist es halt unsere Aufgabe und unsere eigene Entscheidung, zu sagen, ich setze den Arm dahin. Und die Konsequenzen, die dann auf uns zukommen, die müssen wir auch selber tragen. Und das hat so schon den Aspekt der Eigenverantwortung auch. Das ist ein Wagnis, das kann eine Herausforderung sein. Es zahlt aber auch sehr positiv auf uns ein, weil das auch sehr unsere Selbstwirksamkeit und unser Selbstgefühl stärkt.
Ja, du gehst im Buch auch auf Widerstände ein, eigene Widerstände. Ich tatsächlich habe die eher als immer störend empfunden, in jeder Hinsicht, eigene Widerstände, fremde Widerstände, und Widerstände habe ich gern durchbrochen. In meiner Coaching-Ausbildung habe ich dann gelernt, nee, das sind eigentlich schon Helfer, Widerstände sind Zeichen und die unterstützen uns. Wir müssen sie nur richtig lesen. Was sind deine Erfahrungen und was würdest du sagen, welche Rolle spielen Widerstände?
Widerstände sind für mich die Momente des Weckrufs, also wachgerufen werden, um zu schauen, was ist eigentlich, was stört da eigentlich, und mir darüber Gedanken zu machen und nicht einfach weiter darüber hinwegzugehen, weil wenn ich das machen würde, das hätte weder für meine Gesundheit noch für meine auch mentale Gesundheit einen positiven Effekt, sondern wenn wir emotionale Widerstände empfinden, dann ist irgendwas in Schieflage und dann gilt es darüber nachzudenken, auch mutig zu sein, aber vielleicht auch sich zu trauen, ja, da auch wieder in Distanz zu gehen zu dem, was mich da wachgerufen hat, und zu überlegen, dass nicht alles ich selber auch immer bestimmen muss, sondern dass ich auch mal schauen kann, was für Möglichkeiten bietet das Leben mir denn da? Was könnte es vielleicht anders sein, als wie das, woran ich so bislang krampfhaft dran festgehalten habe? Also es ist auch der Fächer der Möglichkeiten, auf den ich dann gerne schaue.
Mhm. Du bringst auch zwei Wörter ins Spiel, nämlich einmal Selbstermächtigung und Selbstoptimierung. Wie unterscheidet sich die Selbstermächtigung von Selbstoptimierung?
Die Selbstoptimierung, da ist es so, dass das auch beschrieben werden kann als schneller, weiter, höher, und dass da im Grunde ein Ziel anvisiert wird und ich mich aber auf dem Weg zu dem Ziel eigentlich gar nicht frage, wie komme ich denn dahin und wie geht es mir, sondern ich habe dieses Ziel fest im Blick und möchte dahin und setze alles dafür in Bewegung. Wir sprechen auch in dem Moment davon, das ist so die klassische westliche Zielsetzung, wo wir, die kommt ja aus der Kriegsführung, wo wir sagen, das ist mein Ziel, der Marathon dann und dann und dann zum Beispiel in der Stadt, und dann trainiere ich darauf hin, egal komme was will. Das kann sehr anstrengend sein, weil wir alles motivieren oder ja mobilisieren müssen, um dahin zu kommen. Er kann aber auch ein hohes Scheitern mit sich bringen. Dann war der andere Begriff, die Selbstermächtigung. Da ist es so, dass mehrere Faktoren darauf einzahlen. Das ist einerseits unsere Motivation, also dahin zu kommen. Gleichzeitig aber auch das Betrachten unserer Fähigkeiten, die uns ermöglichen, diesen Weg zu finden. Und da kommt auch so ein bisschen das östliche Zieldenken mit hinein, nämlich diese Möglichkeit, dass wir uns da nicht so sehr auf das eine Ziel fokussieren, sondern uns vielleicht auch fragen, was sind denn die dahinterliegenden Bedürfnisse, die ich eigentlich abdecken möchte. Bleibe ich also bei dem Beispiel zum Beispiel mit dem Marathon, dann könnte ja das dahinterliegende Bedürfnis zum Beispiel sein, ja, ich möchte mich einfach mal bei einer sportlichen Herausforderung erleben, oder ich möchte auch erleben, wie ich mich darauf vorbereite und so. Und schon alleine so, wie ich darüber spreche, da merkt man, da wird das einfach breiter, da wird das nicht mehr so fokussiert auf das eine, sondern es können viele verschiedene Möglichkeiten darauf einzahlen, dass ich mein Ziel erreiche, nämlich einen Marathon zu laufen. Aber ich berücksichtige auch, was mir im Leben auf dem Weg dahin auch begegnet. Da kann es zum Beispiel sein, dass ich mich einer Laufgruppe anschließe und so weiter und so fort. Oder dass ich nicht sage, es ist der Marathon in New York, sondern vielleicht wird es dann doch der Marathon in Berlin, weil das gerade besser passt, weil ich zwischendurch noch eine Erkältung bekommen habe oder so. Also sprich, Selbstermächtigung ist so, sich selber mit hineinnehmen in den Prozess, mit seiner Motivation, mit den Fähigkeiten und auch der Sinnhaftigkeit des ganzen Prozesses. Also da ist es ein breitere Sicht darauf. Und ich bin selber auch in den Prozess mit integriert. Mhm. Während bei Selbstoptimierung Da geht es wirklich darum, da ist das Ziel das, was ganz im Vordergrund steht und ich selber diene eigentlich dem Ziel, aber ich komme da selber mit meinen Bedürfnissen kaum drin vor. Vor allem nicht auf dem Weg dahin.
Sehr schön. Frauke, wenn du nur einen einzigen Impuls mitgeben dürftest, damit Menschen heute wieder mehr bei sich selbst einchecken, welcher wäre das?
Ja, sich selbst ernst nehmen und wirklich sich vor Augen zu halten, dass es keinen Sinn macht, ein Leben zu leben, in dem man selber nicht vorkommt, sondern dass es wirklich darum geht, sich selber ernst zu nehmen und in seinen Möglichkeiten das Leben so zu gestalten, dass man selber auch das Gefühl hat, man selber lebt und wird nicht gelebt.
Sehr schön. Wem würdest du dein Buch empfehlen?
Es ist für alle das richtige Buch, die selber das Gefühl haben, dass sie wirklich nur noch äußeren Erwartungen hinterherrennen und nicht mehr selber spüren können und bei sich selber einchecken können, um sich selber zu spüren und auch zu fragen, was für ein Leben möchte ich leben. Das muss nicht immer die große Wende sein, aber hier und da eine kleine Abänderung, dass man selber das Gefühl hat, ich komme selber noch in meinem Leben vor. Das wäre wichtig. Und das für alle, die ist es geschrieben.
Sehr schön. Also mir gefällt das Buch auch sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Es ist auch nochmal eine andere Perspektive. Es ist eine schöne Perspektive und ich glaube aus meiner persönlichen Erfahrung auch ein sehr wichtiges Buch, um mal wirklich wieder Verbindung zu sich aufzunehmen. Denn wenn man das nicht gelernt hat, dann kann es schnell auch gesundheitlich relevant werden, wie damals bei mir. Von daher, setzt euch gerne mit diesem Thema auseinander. Für mich ist ja auch das Thema einfach wirklich auch Resilienz in diesem Sinne. Eine gesunde Resilienz. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also mit Stolz habe ich so meine Schwierigkeiten, aber trotzdem bin ich froh erreicht zu haben, dass ich habilitiert habe, weil ich komme überhaupt nicht aus einer Medizinerfamilie und bin den Weg so ganz ziemlich alleine gegangen und wusste aber, dass gerade als Frau es wichtig ist, da auch habilitiert zu sein, wenn man ja ein Standing in der Medizin haben möchte. Und da bin ich schon froh, dass ich das aus eigenen Dingen irgendwie ohne jetzt familiären Hintergrund geschafft habe.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Das ist die Fähigkeit, wirklich Zeit zu genießen. Ich bin ein sehr getriebener Mensch in Bezug auf, ja, dass es irgendwie einen Zweck erfüllt oder so. Und was ich wirklich noch nicht gut kann, ist irgendwie mal über eine längere Zeit irgendwie auf der Bank zu sitzen. Und ich kann zwar eine Zeit lang so vor mich hinsinieren, aber so einfach so Sachen machen, die keinen Zweck erfüllen, da tue ich mich tatsächlich noch schwer.
Okay, das heißt, der Zen-Kurs ist noch für dich offen und zu buchen. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ja, das ist einerseits in meiner Jugend war es tatsächlich die Bibel mit ihrem Wertekontext. Das habe ich mich sehr mit auseinandergesetzt, nicht wegen der Religion, sondern wegen den Werten. Dann das Buch Der kleine Prinz, das hat mich sehr berührt. Und in letzter Zeit sind es wirklich die Bücher von François Julien, mit seinem Existierend Leben und dem Buch Wirksamkeit, die mich wirklich auch in meinem Denken sehr beeinflusst haben.
Stark. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich komme aus einer Familie, wo alle immer Angestellten waren. Und da hat man so ein gewisses Denken, wie das Wochenende zu sein hat und wie so die Abläufe sind. Und da habe ich gemerkt, ich selber lebe ja sehr die Selbstständigkeit, wie das wirklich so ein Umdenken war und ein Prozess, bis dass sich diese Gedanken verändert haben und es für mich durchaus jetzt üblich ist, auch mal mittwochs frei zu machen und sonntags zu arbeiten. Also diese Veränderung, das hat mich stark beeinflusst und war eine große Herausforderung, da anders zu denken.
Ja. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Also der Glaubenssatz, dass wenn man sich den Dingen stellt und mit dem Lebensrucksack, den man hat, draufschaut und es angeht, dass man dann auch vieles schaffen kann. Und dass jedes Ergebnis überhaupt, ich glaube, dieses Tun, dass das schon wahnsinnig positiv ist und dass es nicht immer die großen Ziele sein müssen, sondern auch, dass die kleinen Schritte sehr viel Wert für einen haben können.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Das ist tatsächlich die Erinnerung an einen Spaziergang an Ostern mit meinem Großvater, weil der hat es tatsächlich geschafft, entweder vor mir zu gehen und Eier hinzulegen oder hinter mir zu gehen und zu sagen, Mensch, du hast ein Ei übersehen. Und ich habe das als Kind in der Situation überhaupt nicht verstanden. Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und irgendwann habe ich kapiert, wie mein Großvater das gemacht hat. Und ich habe mich so über die Situation gefreut. Ja, das war einfach, ja, es war erhellend.
Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Der Ausgangsort meiner Lebensreise ist ein ganz, ganz kleines Dorf tief in der Eifel, 800 Bewohner. Und ich weiß, ich bin von der Grundschullehrerin meines Vaters noch unterrichtet worden. Und als ich dann in die Nachbarstadt ging, aufs Gymnasium, wir hatten in der Grundschule eine Lehrerin und einen Lehrer. Und erste und zweite Klasse waren in einem Raum und dritte und vierte. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, war meine erste Frage an den zweiten Lehrer, der unseren Klassenraum betrat, was er denn hier möchte. Wir hätten doch schon den anderen Lehrer. Also da komme ich her und da hat mein Lebensweg begonnen und ja.
Sehr schön.
Aus einer anderen Welt.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
In der Natur, absolut. Also an den Orten, wo wenig los ist, wo viel Natur ist, die dünn besiedelt sind, das sind meine Kraftorte, wo ich absolute Ruhe finde und mit meinen Hunden spazieren gehe. Das ist optimal.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Mein Lieblingsmensch hat die Eigenschaft, wirklich sehr bewertungsfrei und unvoreingenommen durch die Welt zu gehen. Und dafür bewundere ich meinen Lieblingsmenschen, weil ich dann doch schneller in die Bewertung hineinrutsche und das mich aber immer wieder erdet oder auch zurückholt. Und ich denke, ja, toll, also so bewertungsfrei. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern einfach die Chancen in allem, was einem begegnet, zu sehen. Und das finde ich bemerkenswert und ist bereichernd. Und davon profitiere ich natürlich.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Dass es das Thema Habitus gibt, also wenn man in andere Gesellschaftsschichten eintreten möchte oder auch in andere Berufssparten, dass es da so einen Habitus-Kodex gibt, den es gilt zu lernen oder halt auch die Konsequenzen zu akzeptieren, wenn man sie nicht lernt. Das war ganz wichtig für mich. Dann, dass man sich dadurch aber auch nicht ins Boxhorn jagen lassen soll, sondern auf die eigenen Fähigkeiten auch vertrauen darf und dass man einen eigenen Weg hat und vielleicht erreicht man nicht alles das, was man sich vielleicht immer mal vorgestellt hat, aber dass es auch einen großen Wert darin gibt, zu realisieren, was man vielleicht erreicht hat oder welche Fähigkeiten man leben kann und dass der Weg wirklich auch ganz schön sein kann, egal wo er einen hinführt. Also auch, dass der Weg eigentlich das Wichtige ist, nicht das Ziel am Ende.
Welche Menschen inspirieren dich?
Das ist tatsächlich der Tennisspieler Roger Federer. Den finde ich ganz inspirierend, so in seinem äußeren Auftreten, als auch in seinem Wertekanon, als auch in seinem Verhalten. Das war schon, als er Tennisspieler war und auch jetzt, wo er nicht mehr Tennis spielt, diese Mixtur aus dieser Persönlichkeit, die beeindruckt mich.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich glaube, also wenn ich es mir wünschen dürfte, tatsächlich mit ihm, weil ich ihn gerne fragen würde, was ihn auch durch schwierige Zeiten hindurchgetragen hat, weil nur leichte Zeiten hat er sicherlich auch nicht gehabt. Und trotzdem habe ich ihn immer so empfunden, dass er sehr bei sich auch geblieben ist und bei seinem Verhalten und nicht ausgerastet ist oder, den Schläger kaputtgeschlagen hat und so. Und da würde mich wirklich interessieren, was hat ihn motiviert, auch den Blick auf seine Familie zu halten. Also ich finde es einfach beeindruckend, würde ihn gerne ein paar Fragen stellen. Mhm.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
So den Weg zu machen, wie ich ihn gemacht habe.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich mich getraut habe, mich den Herausforderungen wirklich zu stellen. Und zumindest wenn ich das Gefühl hatte, sie sind irgendwie für mich machbar. Und da habe ich auch viele Hürden und Herausforderungen genommen. Und das hat sehr positiv auf mich eingezahlt. Einfach auf mein Selbstvertrauen und auch hat es die Angst vor dem Leben deutlich gemindert. Weil ich finde, gerade heute sind herausfordernde Zeiten. Und wenn man da aber einen Lebensrucksack hat und sagt, ja, es war auch schon das eine oder andere da, es war nicht immer easy, dann gibt es einem unheimlich Mut, auch weiterzugehen, sich den Sachen zu stellen, Step by Step.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, es hat etwas zu tun mit dem Eingangssatz, den ich auch gesagt habe, dass es wirklich wichtig ist, sein Leben zu leben und nicht geliebt zu werden und wirklich drauf zu schauen, dass man auch Teil des eigenen Lebens ist. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach immer wieder sich kalibrieren und zu schauen, fühle ich mich wohl in meinem Leben und was kann ich dafür weiter tun?
Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Frauke, für deine Impulse aus Medizin und Coaching, um wieder ins Spüren zu kommen, um zu erfahren, wer man ist. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Du, ich danke dir auch ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.